Weil du Anlagechancen erkennst, weißt du, worauf es ankommt. Hohe Liquidität, eine schnelle und sichere Ausführung und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Liebe Anleger, herzlich willkommen quasi in der neuen turbulenten Handelswoche. Die Talfahrt, die wir Ende vergangener Woche gesehen haben, die hält weiter an. Der eine oder andere schreibt schon Ausverkauf an den Börsen. Andreas Lipko, da haben wir uns einen tollen Tag für unser Interview ausgesucht. Wir wollen natürlich auch auf die aktuellen Turbulenzen schauen, das Ganze einordnen, allerdings insbesondere mit Fokus auf China. Also der DAX hat letzte Woche 8% verloren. Die US-Börsen haben kräftig verloren, aber der Blick in auf die asiatischen Märkte heute Morgen besonders verlustreich, um nicht zu sagen, China hat es am meisten getroffen. 12,3% beim Hang Seng, das ist der größte Tagesverlust seit der Finanzkrise im Jahr 2007, Andreas, an die wir uns alle noch gut erinnern. Warum erwischt es China so stark?
Ja, liebe Conny, hier kann man ganz klar sagen, natürlich haben in der vergangenen Woche viel gedacht, jetzt ist das Gröbste überstanden, aber wer an den Börsen ja auch schon ein bisschen länger unterwegs ist, weiß, dass das dicke Ende oft erst dann am Ende auch wirklich kommt. Und das ist dann auch dick und das haben wir heute gesehen, dass wir heute die großen Kursverluste, insbesondere bei den chinesischen Werten gesehen haben, kommt daher, weil eben vielen Marktteilnehmer über dem Wochenende bewusst geworden ist, was hier für eine riesig große Strafzollkeule auf die chinesischen Märkte zukommt. Vorher hatte man immer so ein bisschen spekuliert, 10-20% könnten die Strafzölle insgesamt ausmachen. Das heißt, man hat angenommen, dass eben auf einzelnen Sektoren schon auch Strafzollthematiken zukommen. Aber das Problem, was wir gesehen haben, ist, dass wir jetzt hier eine Kumulation sehen. Das heißt, die einzelnen Strafzölle, die von den USA in den einzelnen Sektoren und eben auch übergeordnet auf die einzelnen Länder dann entsprechend avisiert und aktiviert werden, die kumulieren sich und so kann es sein, dass wir in China teilweise Produkte und Dienstleistungen mit einer Strafzoll oder Strafbesteuerung von 54-60% tatsächlich sehen. Und das hat natürlich vielen Börsianern, Volkswirten und Analysten einfach die Schuhe ausgezogen, weil man hier zum einen natürlich momentan auf eine Situation in China trifft, wo man eben eine angeschlagene Volkswirtschaft vorfindet, die froh ist und auch dafür viel gesorgt hat in der Vergangenheit, dass wir so ein bisschen aus dem Tal der Tränen rauskommen. Und genau in dieser Phase trifft diese Keule natürlich extrem signifikant und tief in sozusagen das Mark und Bein der chinesischen Volkswirtschaft. Und deswegen haben wir diese großen Verluste heute gesehen. Und ich würde hier auch noch nicht mal unterschreiben, dass es tatsächlich das schon war. Weil jetzt geht natürlich die große Rächerei los. Das heißt, wie stark wird dieser Einfluss sein? Wie stark wird das Bruttoinlandsproduktwachstum darunter leiden? Und wir wissen, China braucht hohe Geschwindigkeiten bei dem volkswirtschaftlichen Wachstum, um eben natürlich auch hier den hohen Schuldenstand beziehungsweise die Expansion, die man ja durch Schulden teilweise auch finanziert, natürlich dann durch das volkswirtschaftliche Wachstum einfach auch refinanzieren zu können.
Und China wehrt sich in Anführungszeichen. Also während in Europa noch überlegt wird, welche Antwort man auf die Zölle findet, das wird ja heute diskutiert und entschieden, hat sich China schon entschieden und hat gesagt, so, es gibt Gegenzölle. Auch das verschärft die Situation natürlich.
Auf jeden Fall. Wobei man hier sagen muss, dass die Strafgegenzölle von China natürlich dann eher auf das Wachstum von den USA einzahlen. China hat sich in den letzten Jahren sehr gut dahingehend losgelöst, dass man die große Abhängigkeit zu Amerika eigentlich nur noch in Richtung des Exports hat. Das heißt, natürlich will man Waren und Dienstleistungen in Richtung den USA verkaufen, aber man hat nicht mehr so eine großen Abhängigkeiten wie früher noch zu den Produkten und Dienstleistungen aus den USA. Es ist hier nur noch sehr dezidiert, dass man sagen kann, natürlich die Halbleiterwerte, sprich also die Chips zum Beispiel von Nvidia, die sind natürlich gefragt aufgrund des hohen technologischen Grads. Aber ansonsten hat man sich schon so ein eher auch Blickrichtung zum Beispiel nach Indien oder eben natürlich auch Australien, was zum Beispiel die Rohstoffe im Endeffekt in den letzten Jahren vollzogen, dass man eben hier eine Loslösung gesehen hat. Aber was könnte daraus folgen? Und das ist genau das große Rätselraten. Du hast bereits in der Anmoderation gesagt, na sicherlich verhandeln beide Parteien. Sollten die Abhandlung aber nicht erfolgreich sein, dann steuern wir hier ganz klar auf einen Handelskrieg zu. Und das würde bedeuten, dass wir hier natürlich eine klassische Tick-for-Tack beziehungsweise dann eben eine Zug-um-Zug Vorgehensweise sehen werden. Das heißt, die USA werden neue Zölle lancieren, China wird darauf antworten, die USA werden darauf antworten, China wird darauf antworten, den Rest kann man sich vorstellen. Und genau davor haben momentan die Volkswirte einfach Angst, dass wir hier also sozusagen eine Dynamisierung in diesem Prozess sehen, der dann insgesamt nicht nur China und den USA wehtut, sondern natürlich der gesamten globalen Konjunktur. Und deswegen liegen hier momentan ganz klar die Nerven blank.
Der eine oder andere wird sich fragen, warum reagieren die Märkte jetzt alle so panisch? Trump hat doch eigentlich mit seiner Wiederwahl ziemlich deutlich gemacht, dass es Strafzölle geben wird, dass es für ihn Ungleichgewichte im Markt gibt, dass es Handelsbilanzdefizite gibt, die er ausgleichen möchte. Jetzt kommt quasi das, was er ohnehin schon angedroht hat. Und alle sind verschreckt. Was würdest du da entgegnen?
Also was wir momentan sehen, ist natürlich ein sehr, sehr komplexes System. Wir haben eine Globalisierung jetzt gehabt in den letzten 20, 30 Jahren, die einfach sehr, sehr viele Änderungen in den klassischen Wirtschaftszyklen und Wirtschaftskreisläufen hervorgerufen hat. Und jetzt sehen wir, dass dieser Protektionismus aus den USA viele von diesen sehr hochkomplexen Lieferketten, Produktionsprozessen einfach stören. Und das ist genau das Problem, dass man jetzt natürlich nicht genau weiß, weil diese ganzen Systeme so hochkomplex sind, was passiert denn da genau? Wir hatten das Ganze schon mal auch so ein bisschen auszugsweise bei der Covid-19-Pandemie vor 4 Jahren gesehen. Da war genau die Frage, was passiert, Lieferkettenstörungen, was für Auswirkungen waren und sind das? Und tatsächlich waren die relativ hoch. Jetzt haben wir ein ähnliches Szenario. Das heißt, dadurch, dass sich eben jetzt hier ein wichtiges Produktionsland, also die USA, im Endeffekt querstellt, auch wenn China und andere Länder sich vielleicht etwas losgelöst haben, wird das aber trotzdem Auswirkungen haben, und zwar durch Zweit- und Drittrundeneffekte. Unternehmen werden weniger verdienen, dadurch, dass sie weniger verdienen, fragen sie bestimmte Produkte weniger nach, entsprechende Dienstleistungen stehen vielleicht auch gar nicht mehr zur Verfügung. Das sind alles Dinge, die man momentan einfach schlichtweg noch nicht so richtig greifen kann. Und demzufolge arbeiten jetzt viele hier mit Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wenn man so auch ein bisschen die Börsenzeitung, Börsenblätter und auch eure Berichterstattung verfolgt, dann wird man immer wieder hören, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50-60% gehen die Volkswirte davon aus, dass zum Beispiel Europa in eine Rezession hineingeraten könnte, dass das Wachstum sich in China verlangsamen wird, dass das Wachstum in den USA sich verlangsamen wird. Aber man arbeitet halt mit Wahrscheinlichkeiten, weil man eben nicht 100% sagen kann, dass das so kommen wird. Und man kann es natürlich auch nicht 100% ausschließen. Und deswegen ist genau diese Unsicherheit das, was wir momentan an den Märkten sehen, und das und auch die hohen Kursausschläge, sprich also die hohen Kursverluste in vielen Branchen, die sind auch teilweise natürlich für viele überhaupt nicht nachvollziehbar, weil wir auch an den Börsenplätzen, an den Finanzmärkten natürlich Kausalgefüge haben, die mit Gewichtung von Einzeltiteln zu tun haben. Das heißt, wenn zum Beispiel ein großer Wert im DAX wie eine Siemens eben massiv unter Druck kommt, dann verlieren natürlich die anderen Werte ebenfalls, weil die Gewichtung von denen sich verschiebt und der Markt natürlich auf den Gesamtmarktverlust schaut und sagt, hu, okay, jetzt hat er eben, weiß ich, zum Beispiel eine Bayer höhere Gewichtung, also muss ich die halt auch entsprechend mehr verkaufen. Und damit wirkt so ein Markt sozusagen nach unten gedrückt. Das ist ein klassisches Phänomen, sieht man insbesondere dann natürlich in Abwärtsmärkten beschleunigt. Deswegen sind Bärenmärkte, also abwärts gerichtete Märkte, oftmals wesentlich schneller als natürlich Bullenmärkte. Und damit muss man aber natürlich als Börsianer, Börsianerin auch einfach klarkommen. Ich finde es immer ganz schön, weil es eine Lehrphase ist. Wir haben vorhin gerade auch so ein bisschen schon beide drüber gesprochen im Vorgespräch. So eine Phasen sind natürlich auch interessant, wenn es natürlich nicht einem wirklich das Depot 100% zerreißt.
Was man natürlich auch nicht vergessen darf, wir kommen von Rekordständen. Also zum Jahresanfang ein Rekordhoch nach dem anderen. Der eine oder andere hat ohnehin schon gesagt, das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Wir haben genug Probleme, aber die Börsen kennen quasi nur eine Richtung. Insofern, dass dann die Kurse etwas deutlicher reagieren, ist auch wenig verwunderlich.
Ja gut, vor allen Dingen haben wir natürlich ein Problem gehabt oder einen Punkt gehabt, dass wir eine sehr starke Umfokussierung gesehen haben. Wir hatten gerade, bevor dieses ganze Strafzollthema losging, eine sehr außergewöhnliche Kurstendenz an den Börsen gesehen, dass zum ersten Mal eine Outperformance von DAX und von den europäischen Börsen im Verhältnis zu den amerikanischen Börsen erfolgte. Wir haben ja wirklich eine Outperformance gerade im DAX zum Beispiel im S&P 500 gesehen, die seit 1990, also des Mauerfalls, an den Finanzmärkten in dieser Form einfach nicht mehr vorgekommen ist. Und wenn sowas natürlich zu sehen ist, so eine Anomalie, dann wird die natürlich massivst korrigiert. Das heißt also, wir haben hier so eine Art Überhinausschießen gesehen. Viele Investoren haben die Blickrichtung in Richtung Deutschland, Europa gelenkt. Und jetzt sind sie sozusagen auf dem falschen Fuß, kann man gar nicht anders sagen, erwischt worden. Und das Ganze korrigiert sich jetzt massiv. Und demzufolge leiden natürlich dann darunter gerade die deutschen und die europäischen Titel.
Japan hat übrigens auch reagiert, habe ich gesehen, beziehungsweise zumindest verbal, während wir in Europa ja noch verhandeln, hat aber klargemacht, dass es noch eine ganze Weile dauert. Ist das vielleicht auch so ein Punkt, Andreas, dass wir viele, beispielsweise das Beispiel aus Kanada vor Augen hatten, Anfang des Jahres, wo es eben auch um Strafzölle ging, dann aber letztendlich morgens Strafzölle verkündet wurden, am Abend schon wieder auf Eis gelegt wurden. Also sprich, man hat gesehen, eigentlich kann sowas sich ganz schnell erledigen. Dieses Mal sehen wir aber ganz klar, so schnell werden Verhandlungen mit Donald Trump nicht vonstatten gehen. Das heißt, die schnelle Lösung ist nicht greifbar.
Nein, zumal man auch sagen muss, klar, politische Börsen ja oft kurze Beine. Punkt ist aber der, dass natürlich Politiker ja nicht dezidiert und primär auf den Finanzmarkt gucken, sondern die gucken natürlich, was für Interessen hat das Land. Und gerade Japan hat hier natürlich ein Problem. Auf der einen Seite ist man eben sehr stark exportabhängig. Auf der anderen Seite hat man hier eine Industrie, die kaum mehr wächst, weil eben die Binnenfrage nicht mehr da ist. Die Bevölkerung ist überaltert. Man hat viele strukturelle Probleme in Japan und muss natürlich jetzt versuchen, dass man die etwas geschwächte Situation nicht unbedingt eben zu dem Nachteil eben bei den Verhandlungen dann eher ins Feld führt, sondern dass man versucht, sich entsprechend, ich sage jetzt mal, cool zu präsentieren. Wenn die jetzt nach vorne gehen würden und würden sagen, hey, hier, wir wollen sofort verhandeln, die erste Delegation in Richtung USA schicken würden, dann würde ja natürlich die amerikanische Delegation auch wissen, dass da einiges im Argen ist und dass man eben eine bessere Verhandlungssituation hat. Was wir jetzt sehen werden, sind klassische Verhandlungsstrategien, die sich teilweise wirklich auch über Monate hinwegziehen können. Du hast bereits richtigerweise schon gesagt, wir haben das in Kanada, wir haben es in Mexiko gesehen. Das wird noch eine ganz schöne Hick- und Hack-Geschichte werden und sicherlich auch nicht sehr, sehr schnell vonstatten gehen. Wenn man sich zurückerinnert, 2017, 2018, ähnliche Situation mit Europa, da lief das auch teilweise 5, 6 Monate, haben die Verhandlungspartner miteinander verhandelt. Man hat hier sozusagen wirklich im Endeffekt wie im Entscheidungskrieg um den letzten Stuhl da gerungen, um eben natürlich eine gute Ausgangssituation zu haben. Und das kann man jetzt auch wieder erwarten. Das heißt, ich würde hier wirklich ein bisschen vorsichtig sein und glaube tatsächlich, dass wir hier ein Thema haben, was uns zumindest mal das kommende Quartal noch beschäftigen wird. Dass jetzt nicht auf einmal alle in die USA reisen und sagen, wir wollen mit euch verhandeln und wir haben hier auch schon Handelslösungen. Ich glaube, deswegen kann man wirklich ad acta legen. Aber man kann davon ausgehen, dass Verhandlungen stattfinden werden, aber die werden eben sehr, sehr lange brauchen.
Blicken wir nochmal konkret auf China, wir wollen das ein bisschen heute in Schwerpunkt setzen. Du sagtest schon, es hat sie zu einer Unzeit erwischt. Chinas Wirtschaft hat sich gerade so ein bisschen erholt. Wie wackelig ist die Erholung und wie steht es insbesondere um den Immobiliensektor? Da haben wir ja ein paar Mal drüber gesprochen, da gab es große Probleme.
100%ig richtig, Conny. Und zwar der Immobiliensektor ist momentan wirklich der Klumpen am Fuß, wenn man so will, die Gefängniskugel, die Stahlkugel eben an den Beinen von China oder der chinesischen Konjunkturerholung, weil eben das Problem ist, dass man hier absolut eben eine Überkapazität in diesem Sektor hat und viele Immobilien, die einfach notleidend sind, viele Immobilienprojekte, die nicht mehr tragfähig sind. Wir haben das in den letzten Jahren gesehen, dass viele Hochhäuser wirklich buchstäblich gesprengt wurden, die leer standen, dass man also hier versucht hat, sozusagen den Druck von dem Immobilienmarkt zu nehmen. Das Wichtige ist, dass der Immobiliensektor halt in China eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Im Gegensatz zu hier europäischen Verhältnissen ist es halt so, dass der Trend zu Dritt- und Viertimmobilien in China eine ganz klare und wichtige Tendenz hat. Das heißt, die Immobilie ist in der Kultur, in der chinesischen Kultur ganz fest verankert. Dort kauft man für seine Eltern, für die Kinder, für sich selbst Immobilien, vermietet die halt an Freunden, Bekannten, wie auch immer. Also man hat hier eine ganz, ganz andere im Endeffekt Ausprägung in dem Immobiliensektor. Und deswegen schlägt ja genau eben auch diese Dramatik, die sich dort gezeigt hat, diese Kurs, die Preisrückgänge, dann eben die notleidenden Kredite, ganz auch natürlich auf die Konsumstimmung. Und wenn der Konsum eben rückläufig ist, dann ist eben der Binnenmarkt natürlich auch sehr geschwächt. Und das ist genau die Situation, in der eben China versucht hat, durch lockere Zinsen, durch eine lockere Kreditvergabe etwas mehr aufzuweichen und natürlich auch den Konsum wieder nach vorne zu bringen, dass eben der chinesische Konsument sagt, okay, ich sehe, an meiner Immobilienfront ist eine Lockerung, eine Erleichterung zu sehen und jetzt kann ich mir eben doch mal wieder, ich sag mal, vielleicht ein neues Smartphone, Fernseher oder ein Auto kaufen, weil eben ich sozusagen diesen finanziellen Druck nicht mehr habe. Jetzt kommt aber sozusagen genau der Punkt, dass natürlich diese Strafzollthematik genau dort reinsteckt. Das heißt, jetzt hat man natürlich das Problem, dass ja der konjunkturell, also der Binnenmarkt in China davon lebt, dass man natürlich Waren auch exportiert, sprich in Richtung USA. Wenn das nicht mehr in dieser Form möglich sind, weil natürlich die Produkte in den USA einfach von der Preisgestaltung her durch die Strafzölle unattraktiv wären, schlägt das eben auch auf die chinesischen Unternehmen zurück. Die werden nicht mehr so viel Produkte und Dienstleistungen anbieten können. Das Ganze schlägt sich natürlich auf die Arbeitslosenquote, sprich natürlich auf das Lohnverhältnis, Gehaltsverhältnis in China zurück. Und du merkst, die ganze Kette dreht sich sozusagen wieder von hinten rücklings auf. Und das ist das Problem, was wir momentan in China vorfinden. Deswegen ist eben genau, ich glaube natürlich auch nicht ganz ungewollt, die Situation, die die USA jetzt hier erzeugt hat, im Endeffekt so dramatisch für China. Und China muss eben sehen, dass man natürlich jetzt hier aus dieser Situation versucht, eine gute Verhandlungssituation zu erreichen, weil ansonsten wird man hier ein ganz klarer Verlierer sein.
Ich habe die Tage einen spannenden Begriff gelesen, den du vielleicht auch noch nicht kennst, Terrific 10, bezogen auf die chinesischen Tech-Werte und da ganz klar die Überschrift KI als Game Changer. Klar, wir erinnern uns, DeepSeek, das hat vor einigen Tagen schon für ordentlich Bewegung auf dem Parkett gesorgt, den einen oder anderen amerikanischen Wert wackeln lassen, insbesondere Nvidia musste da federn lassen. Jetzt sagt der eine oder andere, das könnte ein richtiger Hype werden, also KI als Game Changer für die chinesischen Technologiewerte. Wie schätzt du die Situation ein?
Also ich musste vorhin auch schmunzeln, als du mir natürlich diesen Begriff auch genannt hast. Und da befinden wir uns ja voll in der Finanzwelt wieder. Mag 7, Terrific 10 und was weiß ich, was nicht alles gibt. Fangwerte und so weiter und so fort. Also diese Begrifflichkeiten und Abkürzungen, die kennt man, wenn man lange genug im Markt unterwegs ist. Es kommen immer wieder neue Begrifflichkeiten, die natürlich schön griffig sind und die dann natürlich auch im Endeffekt den Investoren einfach zeigen sollen, was gerade der heiße Scheiß ist. Anders kann man es ja nicht formulieren. Es ist aber so, dass die KI-Thematik in China eine ganz andere hat. Und wir haben das auch gesehen, als DeepSeek sozusagen nach vorne gekommen ist und zum ersten Mal publik gekommen ist, da haben die Investoren aus meiner Sicht heraus falsch reagiert, weil man eben gesehen hat, okay, China ist in der Lage, eben auch KI-Technologie, Large Language Models eben in den Markt zu bringen. Und jetzt könnte das eine Bedrohung für den Halbleitermarkt, gerade für Nvidia, bedeuten. Viel wichtiger war aber der Aspekt, dass China einfach in der Implementierung, also das heißt in der Digitalisierung von wesentlichen und wichtigen Prozessschritten in den einzelnen Unternehmen, wesentlich agiler und schneller ist als viele Unternehmen aus der westlichen Industrienation. Das hat viele Gründe. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass einfach schon, ich sag mal, die Bahn dafür wesentlich stärker geebnet ist. Man hat nicht die Fragen rund um den Datenschutz, weil dort im Endeffekt ja sowieso alles erhoben ist. Ihm ist das klar. Und demzufolge kann eben eine KI komplett anders auch in die Unternehmensprozesse mit eingeschliffen werden, als zum Beispiel hier in Europa, wo man einfach viele Dinge vorher abklären muss. Und das war natürlich auch ein Punkt. Man hat es dann gesehen, Alibaba, Baidu und wie sie nicht alle heißen, haben sofort gesagt, ja, wir implementieren das. Viele Banken haben bereits schon auch entsprechende KI-Technologie mit implementiert. Und das geht da wirklich wesentlich schneller. Und das ist im Endeffekt der große Bringer gewesen, der den ganzen Markt halt auch interessant gemacht hat. Das heißt natürlich, wenn man eben die Möglichkeit hat, KI-Technologie wesentlich schneller und effizienter in die Unternehmensprozesse reinzubringen, dann hat man hier nicht unbedingt einen neuen Monetarisierungsansatz, sondern hat auf der Kostenseite eine unheimlich hohe Ersparnis. Und das macht das Ganze natürlich mega interessant, weil man einfach hier zukünftig davon ausgehen kann, dass die Kostenseite sinkt, dass die Erträge vielleicht gleich bleiben, aber was passiert? Die Gewinne steigen im Endeffekt nach Abzug der Kosten, also netto mehr an, als man als vorher den Effekt gehabt hätte. Und das macht es halt so interessant. Deswegen, ja, ich würde es unterschreiben, die Terrific 10 sind wahrscheinlich sicherlich interessant, gerade wenn natürlich jetzt auch diese ganze, Strafzollthematik sich etwas mehr beruhigt. Ich würde tatsächlich auch gerade die Kombination KI mit eben Technologieunternehmen aus China als zukunftsweisend sehen und sehe wirklich noch sehr, sehr viele mögliche neue Modelle und natürlich auch, wie gesagt, den Effizienzcharakter, der einfach auch die großen etablierten Unternehmen sehr, sehr interessant macht.
Es gibt es heute natürlich viele Anleger, die erstmal Kasse machen, also die sagen, jetzt gewisse Verlustgrenze ist unterschritten, jetzt ist es Zeit, aus den Werten rauszugehen. Der eine oder andere wahrscheinlich auch ein bisschen voller Panik in Anbetracht der aktuellen Nachrichten. Aber es gibt sicherlich auch schon wieder Schnäppchenjäger. Welche Werte stehen denn bei euren Anlegern bei der Comdirect im Fokus?
Also was man natürlich sieht, Conny, sind die alten Favoriten ganz klar. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass viele wirklich auch die Stimmung, die du vorhin auch ganz gut aufgefangen hast, als wir sozusagen von Rekord zu Rekordstand gelaufen sind, da haben tatsächlich viele auch so ein bisschen mal ein paar Gewinne mitgenommen, haben eben das Pulver trocken gehalten und sind jetzt teilweise in der Situation gewesen, eben zu sagen, ja, jetzt gucke ich mir doch mal den einen oder anderen Wert an. Ob das jetzt vom Timing her richtig ist, es steht auf einem ganz anderen Blatt. Man sieht aber, dass zum Beispiel solche Werte wie eine Rheinmetall, eine Nvidia, eine Palantir, also alles Unternehmen, die sehr stark in dem Fokus in den letzten Monaten standen, sehr stark gestiegen sind, wo vielleicht viele auch gar nicht den Zug im Endeffekt mitnehmen konnten, die springen da jetzt auf und versuchen genau bei diesen Werten auch eine Tesla entsprechend dann eben die jetzt niedrigeren Kurse zu nutzen. Wie gesagt, das sind keine Kaufempfehlungen, aber es sind die Handelsaktivitäten, die wir sehen. Ansonsten sieht man natürlich, dass gerade eben auch in den Bereichen, wo Unwägbarkeiten sind, im Automotive-Sektor, im Maschinenbau, bei den chemischen Unternehmen, dass man da eben doch eben die Ressentiments bei den Anlegern auch sieht. Das heißt, hier werden tatsächlich Bestände teilweise abgebaut, aber bei den defensiven Werten, wie auch zum Beispiel bei einer Kia gehen, ist mir das aufgefallen, oder natürlich auch die Kursschwäche, wie gesagt, bei einer Rheinmetall einfach genutzt wird, um hier jetzt aufzustocken, beziehungsweise auch neue Positionen aufzubauen. Und das ist ein Phänomen, was man oftmals eben in solchen Phasen sieht. Aber wie gesagt, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, steht auf einem komplett anderen Blatt.
Also aktuell noch Ausverkauf an den Märkten. Wann tatsächlich ein Boden gefunden wird, das werden die nächsten Tage zeigen. Natürlich auch die Reaktionen der anderen Nationen. Wie wird die EU reagieren? Wie wird Donald Trump vielleicht irgendwann einlenken? All das hat natürlich großen Einfluss, wann sich das Ganze beruhigt oder quasi noch ein paar Tage auf dem Parkett gepoltert wird. Nichtsdestotrotz, für China kommt das Ganze zu einer absoluten Unzeit. Das Land gerade so auf dem Weg der Erholung gewesen. Nichtsdestotrotz, es gibt spannende Werte in China und der ein oder andere ist schon engagiert, schaut sich die Werte an. Also insofern könnte KI vielleicht der Gamechanger bei den Tech-Werten sein. Andreas Lipko, Finanzmarktexperte bei der Comdirect. Vielen Dank wie immer für die Einschätzungen und ja, spannende Tage hinter uns und vielleicht auch noch vor uns. Ich wünsche dir gute Nerven.
Ja, das wünsche ich dir auch natürlich allen Zuschauern, Zuschauerinnen und viel Erfolg bei dem Agieren an den Börsen.
Vielen Dank.